Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße die Liedermacherin Bettina Wegner. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag.
Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Tag.
Wir haben Sie ja vorher gefragt, ob wir Sie quasi mit Kindern begrüßen dürfen, denn ich weiß, dass Sie das Lied eine Zeit lang gar nicht mehr gesungen haben und dass es Ihnen nicht gefallen hat, dass Sie immer mit diesem Song nur in Zusammenhang gebracht wurden.
Aber ja, das ist einfach ärgerlich, wenn man viele Lieder geschrieben hat und die Leute sprechen einen nur auf diesen Titel an. Und wenn ich auf Flughäfen irgendwo zu Konzerten gefahren bin, konnte ich darauf warten, dass jemand kam und gefragt hat, sind Sie das mit den kleinen Händen? Und dann dachte ich, ja, singe ich nicht mehr. Aber dann hatte ich ein tolles Erlebnis. Meine drei Jungs kamen mit einer Platte unterm Arm nach Hause. Da spielte eine Punkband, die heißen Daily Terror. Und die konnten das Lied gebrauchen. Die haben gemacht aus sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen. Die zerbrechen dann, haben die gemacht, sind so kleine Biere, ist so wenig drin, darfst du nicht schnell trinken, ist sonst alle hin. Und ich glaube, meine Söhne haben gedacht, Mama fasst sie ans Herz und sitzt im Sessel vor Schreck. Aber sie hat mich unterschätzt. Ich war inzwischen auch Punk-Fan. Und da habe ich gedacht, siehste, hatte das Lied doch einen Gebrauchswert. Und ich konnte mich wieder mit ihm vertragen.
Ja, aber Sie mussten sich richtig vertragen.
Ja, ich musste mich vertragen.
Sie haben aber auch einer Band dieses Lied mal verboten.
Vor Gericht verboten. Diese Band hieß Spräge, Schwader und zu meinem großen Glück haben sie es nicht gecovert voll, sondern sie haben ein Refrain dazu gemacht, das sind unsere Kinder, unser höchstes Gut schützt unsere Kinder, schützt unser Blut. Da habe ich gedacht, für die habe ich das Lied nicht gemacht und habe mir einen Anwalt genommen und vor Gericht gewonnen.
Also die dürfen es nicht benutzen?
Die dürfen es nicht spielen, nein.
Kinder entstand ja, ich glaube, 76, 77, da lebten Sie ja noch in Ost-Berlin. Das Lied hat Sie aber in Ost und in West irre bekannt gemacht. Das ist ja hunderttausendfach verkauft worden. Hat sie das damals überrascht?
Im Westen,
ja. Hat sie das damals überrascht?
Ja, also ich glaube, dass das Glück war. Weiß ich nicht. Ich war erstaunt und ich bin heute dankbar. Offensichtlich bin ich mit dem Lied in eine Zeit gekommen, wo das für viele Menschen auch ein Problem war, wie mit Kindern umgegangen wird.
Bettina Wegner hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur und über ihre vielen Lieder, über ihr Leben werden wir hier sprechen. Genauso wie das ein Film macht, der derzeit auf der Berlinale gezeigt wird. Der zeichnet ihren künstlerischen Weg nach in der DDR und in der Bundesrepublik. Sie hat unzählige Liebeslieder, sie hat Friedenslieder und vor allem Protestsongs gesungen. Hatten Sie, Frau Wegner, eigentlich, wenn Sie ein Lied geschrieben haben, haben Sie da immer ein bestimmtes Publikum vor Augen gehabt oder schreiben Sie das eigentlich, haben Sie das für sich geschrieben?
Nee, ich schreibe nie mit dem Gedanken an Publikum. Ich schreibe dann, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich ein Problem sehe. Und ich glaube, das Schreiben der Texte hat mir viele, viele Stunden beim Psychiater erspart.
Ach, das war so richtig wie Therapie irgendwie so ein bisschen.
Ich glaube, dass es das ist. Ich denke, irgendwelche Dinge passieren, man sieht irgendwelche Dinge, man kriegt ein Problem und dann manchmal war das ein Augenblick, den ich beobachtet habe und wo ich nach Hause gegangen bin oder mich irgendwo im Café aufs Klo gesetzt habe und angefangen habe mit dem Schreiben. Also ich schreibe eigentlich nur von mir.
Ja. Ein Lied finde ich sehr besonders, 10 Gebote. Das sind ja nicht die biblischen 10 Gebote, sondern das sind, Ihre 10 Gebote. Ne? Wenn ich hier mal so ein paar zitieren kann, aufrecht stehen, wenn andere sitzen, Wind zu sein, wenn andere schwitzen, lauter schreien, wenn andere schweigen, beim Versteckspiel sich zu zeigen. Also es sind jetzt mal nur so 4. Das ist Ihre persönliche Richtschnur?
Ja, und das ist dieses Lied konnte ich auch, glaube ich, nur schreiben nach meiner Ausbürgerung im Westen. Also weil bestimmte Dinge hier völlig anders waren.
Hier im Westen.
Also ich habe noch ein anderes Lied geschrieben, das heißt Cool sein. Mir ist bei den jungen Leuten aufgefallen, nach irgendeinem Konzert kam ein Junge und hat gesagt, Er ist so begeistert gewesen, der war vielleicht 17, 18 von dem Konzert, aber wenn er morgen in die Schule geht, darf er nicht sagen, dass er in einem Liedermacher-Konzert war.
Aber Liedermacher sind nicht cool.
Nein, das ist überhaupt nicht cool. Genau diese beiden Lieder sind gegen dieses. Also, ja, man soll der sein, der man ist. Und wenn man irgendwas sieht, soll man es laut sagen.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie die 10 Gebote geschrieben haben, als Sie schon also ausgebürgert wurden.
Ja.
Wenn wir da mal zurückgehen, diese Art von Text, diese Ehrlichkeit, die hatten Sie ja vorher auch. Wie hat denn die DDR reagiert, als Sie so ehrlich in der DDR gesungen haben?
Na, die haben ganz einfach reagiert. Die haben zugesehen, dass ich nicht mehr auftreten kann.
Also richtig Berufsverbot? Oder
sowas wurde nie ausgesprochen, sondern einfach durchgeführt. Mein großes Glück, und da bin ich der Kirche im Nachhinein sehr dankbar, dass wir die Angeschossenen, noch in den Kirchen auftreten durften.
Hat das für Sie eigentlich dann eine Schere im Kopf gemacht? Haben Sie da eine Zeit lang versucht, andere Texte zu schreiben?
Bei einem einzigen Lied hatte ich eine Schere im Kopf. Da habe ich den Namen eines Politikers drin gehabt, und da war die Schere. Singet nicht, sonst singst du das letzte Mal. Und habe den dann ersetzt. Und ich sehe, was es ist. Ich sehe nicht mehr Harry Tisch, sondern ich sehe, was jetzt ist. Und das passt da auch im Reim dann.
Wusste aber dann sowieso wahrscheinlich jeder, wer gemeint ist, ne?
Naja, die alle.
Ja, ja, eben.
Nicht nur Harry Tisch.
Ja, genau. Also im Osten quasi Berufsverbot nicht ausgesprochen, aber erlaubterweise durften Sie im Westen auftreten.
Ja, das war ja dann plötzlich gang und gäbe, dass alle Schriftsteller und alle Leute, die irgendwie öffentlich, Schauspieler, Musiker, dass die ein Passangebot für 3 Jahre bekommen haben mit einem unausgesprochenen Wunsch, dass sie für die 3 Jahre auch wirklich in den Westen ziehen. Ich habe den Pass dankbar angenommen als Arbeitspass und habe ihn nie als was anderes verwendet und bin nach den Konzerten oder Tourneen immer nach Hause in die Leipziger Straße gegangen. Ich habe nicht einen Urlaub gemacht. Also ich wäre gerne mal nach Paris in der Zeit, aber das konnte ich nicht, weil alle meine Freunde in der DDR hatten nicht solche Pässe. Das war der Wunsch der DDR-Führung, dass wir mit den Pässen wegbleiben.
Also unliebsame Leute so quasi außer Landes zu bringen. Aber ich stelle mir das so vor, wenn Sie also Konzerte im Westen und Sie sagen, das war wie so ein Arbeitspass, das ist ja eine komische Situation dann gewesen, abends in die S-Bahn zu steigen und dann wieder zurück.
Ich bin mit Taxi gefahren. Ich bin mit einem riesen Seesack, weil ich ja auch gar kein DDR-Geld mehr hatte. Ich habe ja nur noch Westgeld verdient.
Richtig.
So ein Seesack, den konnte man kaum schleppen. Mit dem bin ich dann eben nach Hause. Da war Essen drin, da war Kleidung für die Kinder drin. Das war schon alles sehr absurd. Aber das Publikum, muss ich sagen, das war gar nicht so anders als das in der DDR.
Weil das würde mich interessieren. Haben die gleichen Texte verstanden?
Ja, wenn manchmal solche Worte wie Casino, da habe ich dann einfach davor gesagt, ist eine Zigarettenmarke in der DDR. Aber das waren die einzigen Sachen, die ich erklären musste. Alle anderen haben die genauso verstanden wie das Publikum in der DDR.
Aber im Westen zu bleiben, hat Sie nicht gereizt?
Nee.
Wegen der Freunde, weil Sie gesagt haben,
wegen
alle.
Das Publikum, Freunde, Familie, alles.
Da war Biermann ja schon ausgebürgert und andere Künstlerinnen und Künstler haben irgendwie nicht mehr gesehen, wie sie im Osten weiter existieren können und keine Chance für sich gesehen und sind eben in den Westen gegangen. Sie haben mein Lied geschrieben für meine weggegangenen Freunde.
Das Lied musste ich leider zweimal schreiben, denn als ich rausgeworfen wurde, habe ich eins geschrieben für meine verlassenen Freunde. Es ist fast das gleiche Lied, nur dass ich jetzt auch eine von denen bin, die weg sind.
Hatten Sie den anderen das übel genommen, dass Sie irgendwann den Kampf aufgegeben hatten und gegangen waren, als Sie das erste Lied geschrieben haben? Weil das war ja schon auch, da steht
ich
ja auch so.
Ich habe nichts übel genommen. Aber ich wusste, wie die fehlen.
Wie die fehlen, genau.
Ja.
Und zwar genau in der DDR.
Ja.
Ja. Und irgendwann fehlten Sie eben auch, 83.
Ja. Da
hatten Sie quasi nur noch die
Gewissen
Wahl.
Gehabt.
Da, ja. Aber die Wahl wäre gewesen, entweder
Gefängnis.
Ins Gefängnis oder eben Ausbürgerung. Konnten Sie denn dann eigentlich im Westen, also weil Sie eben gesagt, beschrieben haben, wie Ihnen Lieder in den Kopf gekommen sind, ging das im Westen nahtlos weiter oder war das erstmal wie so ein Loch?
Da war ein Loch und ja, war doch ein anderes Land, obwohl es auch Deutschland war.
Und obwohl Sie es ja von der Arbeit her quasi
drei
schon kannten.
Jahre lang schon kannte. Aber war eben doch, es war sehr, sehr schwer. Und erstmal bin ich in ein Loch gefallen. Und dann habe ich wahrscheinlich am Anfang auch nur Lieder darüber geschrieben, wie Heimatverlust ist, wie zwei Deutschlands doch anders sind. Ja.
Wir hören jetzt unseren Gast Bettina Wegner. Jetzt mit einem Lied. Wenn alle Menschen dieser Erde.
Wenn alle Menschen Bäume pflanzten. Kanonenpanzer jetzt zertanzten. Wenn's keine Armen gäb, noch Reiche. Und alle teilten wir das Gleiche. Wenn Eltern wieder Kinder wären. Und lernen würden statt belehren. Und wenn wir Staat und Macht nicht kennen. Könnt man die Freiheit Freiheit nennen, wenn wir dies Leben einmal fänden, ganz fest uns hielten bei den Händen, dann haben unsere Träume Sinn, denn Menschsein wäre ein Beginn, dann haben unsere Träume Sinn, denn Menschsein wäre ein Beginn.
Bettina Wegner im Deutschlandfunk Kultur. Wenn alle Menschen dieser Erde, wann ist denn das entstanden, Frau Wegner?
Mit den Jahreszahlen habe ich es nicht so. Also das kann ich gar nicht sagen. Ich kann nicht mal sagen, ob ich es schon in der DDR geschrieben habe oder erst im Westen.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist es so ein Lied, wo aufgerufen wird, eben ja wieder gerade zu stehen, die Meinung zu sagen.
Und miteinander zu sein.
Genau. Ja.
Also dass Menschen... Was wir gerade jetzt erleben, dass Leute sich auseinander dividieren. Die einen sind gegen die Maßnahmen, die einen befürworten sie. Und dass da nicht ein Konsens gefunden wird, dass Menschen sich einfach darüber aussprechen und trotzdem nicht verlieren und sich in den Arm nehmen und trotzdem beieinander bleiben.
Das ist ja auch interessant. Also wenn man so bei YouTube mal ihre Lieder sich so nacheinander so anhört, dann gibt es ja ganz oft diese Kommentarleiste darunter. Und das sind dann oft ganz frühe Lieder, wo dann Leute von heute, jetzt vor ein paar Monaten oder was, gesagt haben, ich habe jetzt Bettina Wegner in dieser Zeit auch gerade, in dieser Corona-Zeit entdeckt und was mit ihren Texten anfangen können. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund. Also
ja.
Ich würde sie gerne noch mal so ein bisschen... wird so ein bisschen in Ihre Vergangenheit nochmal gehen, um Sie besser kennenzulernen. Sie sind 1947 in Berlin-West in Lichterfelde geboren.
Ja.
In was für ein Elternhaus eigentlich? Ein politisches Elternhaus?
Ja, meine beiden Eltern waren Kommunisten, schon in der Nazi-Zeit.
Mhm. Ihr Vater hat für eine Ostzeitung geschrieben?
Ja, die war eigentlich eine sowjetische Zeitung für Ostleute.
Die hieß
Tägliche Rundschau, war eine Tageszeitung. Und der Chefredakteur war ein sowjetischer Journalist oder weiß ich nicht, vielleicht hat er auch Uniform gehabt. Und mein Vater war dann für die kommunistischen Deutschen der Chefredakteur.
Ah ja. Mit dem Ergebnis, dass er eben auch in Ostmark bezahlt wurde?
Ja, und nach wir der konnten die Miete nicht mehr nach der Währungsumstellung, konnten wir eben unsere Miete nicht in Ost bezahlen, weil der Vater verdient ja nur Ostgeld.
Und dann sind Sie nach Pankow gezogen?
Ja, da ist ein Freund meiner Eltern aus einer Wohnung in der Elsa-Brandström-Straße ausgezogen und der hat gesagt, Karl-Heinz, hier könnt ihr mit euren zwei Kindern gut reinkommen.
Sie haben gesagt, Ihre Eltern sind Kommunisten gewesen, aber ich nehme mal an, vor allem die Politisierung ist wahrscheinlich eher in der Schule gelaufen oder
Meine
so.
Meine Eltern haben überhaupt nicht uns agitiert oder sonst was. Im Gegenteil, die haben zu meiner Schwester und mir jedes Mal gesagt, wenn ihr Probleme habt, kommt, wir sprechen darüber.
Also offen aussprechen.
Offen aussprechen und diskutieren. Also von zu Hause kam das nicht. Meine große Stalin-Hinwendung, die war alles andere als von meinen Eltern. Ja, die war überall.
Darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen, weil ich hatte ja eben den Film schon erwähnt, der auf der Berlinale läuft, Bettina. Da gibt es eine Szene, da muss man wirklich ein bisschen schlucken, wo sie nämlich erzählen, dass Stalin ihr großer Held
war. Ja, Stalin war Gott. Der war überall. Und wenn mein Vater manchmal für meine Begriffe mich ungerecht behandelt hat oder ungerecht war, dann habe ich immer gedacht, ach, wenn Stalin doch nur dein Vater wäre.
Gott sei Dank hat diese Indoktrinierung dann irgendwann einen Schluss gefunden. Die haben diese Stalin-Verehrung überwunden.
Ja, auch mit Hilfe meiner Eltern. Ja? Denn bei uns hing kein Stalin-Bild. Und ich hätte gern einen in der Wohnung gehabt. Und meine Eltern haben dann einfach nur gesagt, nein, lass mal gut sein. Wir haben viele Genossen, die in der Sowjetunion in der Emigration waren und die dort umgekommen sind.
Sie sind dann ja auch in einen Freundeskreis gekommen, der sehr staatskritisch war. Sie haben erst Bibliothekarin gelernt.
Nein, Bibliotheksfacharbeiterin. Bibliothekarin muss man studieren.
Ach so, und was macht eine Facharbeiterin?
Oder das Gleiche, außer dass er nicht studiert hat.
Also Sie fühlten sich zu Büchern hingezogen?
Ja.
Aber eigentlich auch zur Bühne. Sie sind auch zur Schauspielschule gegangen.
Ich wollte gleich zur Schauspielschule, aber dann haben die Eltern gesagt, dir kann mal passieren, die Stimme geht weg, du kannst eine Stimmkrankheit kriegen und dann mach Plan B, dann hast du einen Beruf, in den du reingehen kannst. Mhm. Und ich wollte gerne dann, weil ich sehr bücheraffin bin, Buchhändlerin machen. Und dann war aber kein Platz mehr und dann habe ich in der Deutschen Staatsbibliothek und dann Linden Bibliotheksfacharbeiterin gelernt.
War das auch so ein bisschen so Kunst und Künstler und Kultur, war das auch so ein bisschen eine Flucht von Ihnen vor so dem real gelebten DDR-Sozialismus? Hatte das damit auch ein bisschen zu tun?
Nee. Ich wollte Schauspielerin werden, seit ich 5 Jahre alt war. Und das ging eigentlich so, bis ich in der Schauspielschule war.
Ach, das ging bis Sie in der Schauspielschule? Ja. Weil dann riss es ab?
Dann riss es ein, würde ich sagen. Weil ich gemerkt habe, einer schreibt das Buch, einer führt Regie und ich muss machen, was die wollen.
Ach, das war nicht Ihrs.
Das war nicht meins und ich glaube auch, aus mir wäre nie eine gute Schauspielerin geworden, weil ich kann nicht raustreten.
Sie hatten aber dann so einen Freundeskreis, der genau in diesem Künstlermilieu sich daraus speiste. Also unter anderem gehörte der Schriftsteller und spätere Regisseur Thomas Brasch zu ihren Freunden oder war eigentlich ihre große Liebe?
Ja, der hatte irgendwo, ich war im Lyrikclub Pankow und da hatte er in irgendeiner Zeitung einen kleinen Artikel über diesen Lyrikclub gefunden und ein Bild von mir. Und hat dann zu meinen Freunden gesagt, ich mache eine Fete, wenn ihr die einladet. Und das haben die auch gemacht. Tja, und dann kam daraus eine große Liebe von mir und ein wunderbares Kind.
Ihr erster Sohn.
Ja.
Den Thomas Brasch aber so nicht haben wollte. Also er hat sich vor die Wahl gestellt und Sie haben das Kind
dann
allein.
Er wollte nicht Vater werden und entweder ich oder das Kind.
Haben Sie ihm das jemals verziehen?
Er hatte schon eine andere am Laufen. Das war ja kein wirklich ehrlicher Grund. Also, das hat er nur als Grund genommen. Da war nichts zu verzeihen. Ich habe das Kind gekriegt. Ich wusste dann, woran ich bin. Also, ich habe sehr gelitten. Ich dachte, die Welt geht unter, aber sie läuft bis heute.
Sie wussten, woran ich bin. Also, Sie haben das Kind bekommen und dann, das war 68.
Ja.
Und da war gleichzeitig die Niederschlagung des Prager Frühlings. Und das hat Sie sehr aufgewühlt. Das hat Sie wieder dazu gebracht, also zu sprechen in gewisser Weise. Sie haben Flugblätter verteilt und sind dabei erwischt worden und sind verhaftet worden. Wussten Sie da auch, was Ihnen blühte?
Wir wussten alle, die wir diese Blätterchen geschrieben haben, dass die Mindeststrafe 1 Jahr und die Höchststrafe 5 Jahre ist. Mit diesem Wissen haben wir die Flugblätter verteilt.
Mit einem wenige Wochen alten Kind?
Mit einem wenige Monate alten Kind. Ich habe noch gestillt und ja, das war das Schlimme. Als ich dann in der Einzelzelle saß und nicht wusste, ob die mein Baby bei meinen Eltern lassen, wo ich zu der Zeit wohnte mit dem Baby, weil in meiner Wohnung Schimmel war. Ich habe gehofft, sie lassen es bei den Eltern, aber das war ziemlich grausam. Also immer zu denken, was machen die, weil man wusste auch, die können das Kind wegnehmen.
Ja. In dem Film, den ich erwähnt habe, da ist ein Stück von dem Verhör zu hören. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich erschütternd, also sie auch zu hören. Das ist eine ganz
piepsige Stimme.
Genau, eine ganz mädchenhafte, schüchterne Stimme. Aber ganz ehrlich, sie haben da ja überhaupt nicht versucht, sich rauszuwinden.
Nee, es war auch kein Verhör, es war die Gerichtsverhandlung. Mhm. Und an einer Stelle, wo der Staatsanwalt so brüllt, ja, sie sind ja nachts hier, wie die Dieben des Nachts. Da habe ich auch gemerkt, dass meine Stimme ein bisschen lauter wird und aggressiver, als ich ihm gesagt habe, ja, ich wusste, wenn ich das auf der Straße mache, dann bin ich weg und kann meine Message nicht weiterverbreiten.
Aber war die Message wichtiger als das Kind?
Nee, das Kind war wichtiger. Ich habe es auch wegen des Kindes gemacht. Meine ganze Generation musste ihre Eltern fragen, was habt ihr zwischen 33 und 45 gemacht? Und ich habe abgewogen, dass das Kind nicht stirbt, wenn ich ins Gefängnis komme. Das wusste ich. Aber ich habe auch dabei gedacht, wenn der mich mal fragt, was hast du denn damals, als die Schweinerei da war, hast du schön den Mund gehalten? Da wollte ich sagen können, nee, ich habe nicht den Mund gehalten.
Hat er sie gefragt?
Er hat gefragt, und zwar als er noch relativ klein war. Er war 5, da kam er an der Keibelstraße vorbei und da hat er gesagt, da ist ein Gefängnis. Und nee, ich habe ihm gesagt, da oben übrigens ist ein Gefängnis. Und da sagt er, ja, im Gefängnis sitzen nur Hexen und Mörder. Und da habe ich gesagt, na, das stimmt aber nicht. Ich saß auch im Gefängnis und denkst du, ich bin eine Hexe? Und da hat er gesagt, nö. So hat er dann auch irgendwann die ganze Geschichte erzählt gekriegt.
Ihre Strafe wurde dann in Bewährung in der Produktion umgewandelt. Unser Gast hier ist Bettina Wegner. Und wir hören jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur mal einen Song, einen ganz anderen, der unserem Gast, der Liedermacherin, sehr viel bedeutet.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love.
Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Ein Lied, was unserem Gast, der Liedermacherin Bettina Wegner, sehr viel bedeutet. Erzählen Sie mal die Geschichte zu diesem Lied. Warum hat sie das so angefasst?
Na, also erstmal hat es mich musikalisch angefasst. Ich kann nicht so gut Englisch, dass ich gleich sofort den ganzen Text verstanden habe. Und dann habe ich auch rausbekommen, dass er dieses Lied geschrieben hat für alle Menschen, die im KZ ihre Liebe nicht zu Ende lieben konnten und für alle Kinder, die nicht geboren werden konnten. Aber er möchte die Menschen nicht traurig machen und darum belässt er es auch dabei, dass es als Liebeslied aufgefasst wird. Und ich habe 10 Jahre gebraucht, um das Lied nachzudichten, weil ich eine große Verehrung für diesen Dichter habe, immer noch. Ich wollte wirklich jedes poetische Bild getreu übersetzen. Und ich hoffe, mir ist es gelungen. Das hat 10 Jahre gedauert und dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, um die Rechte zu bekommen, es in Deutsch singen zu dürfen und auch veröffentlichen zu dürfen.
Ein ganz großer Teil Ihrer Lieder sind ja Liebeslieder.
Es war kein Liebeslied von Leonard Cohen, das ist es ja.
Ein Lied über die Liebe, ne?
Ja, über die Liebe, die nicht zu Ende gelebt werden konnte.
Wie würden Sie denn Ihre Lieder, also würden Sie, wenn ich jetzt sage, Sie haben viele Liebeslieder geschrieben, würden Sie da sagen ja? Oder würden Sie auch sagen, das sind eher Lieder über die Liebe?
Nö, Liebeslieder.
Aber oft sehr traurige Liebeslieder.
Tja, so ist Warum? Die Liebe, ist ja immer traurig.
Ist immer traurig?
Ja, also für mich, wenn ein Liebeslied, wenn eine Liebe schön ausgeht, dann hätte ich vielleicht auch ein Lustlied geschrieben oder ein schön ausgehendes. Aber in meinem Leben hat es nicht geklappt. Also sind sie alle traurig.
Aber sie lachen. Ich fand mal ganz interessant, also weil überhaupt viele ihrer Lieder ja wirklich traurig sind. Sie haben mal gesagt, das ist, wir leben im Zeitalter der Arbeitsteilung und die anderen können ja die...
machen ja viele.
Die optimistischen.
Machen ja viele. Ja, ist doch okay. Jeder macht, was er machen muss oder was er bezahlt kriegt. Und da ich nie gemacht habe, was ich muss... Und auch nicht mit dem Blick auf die Honorare arbeite, habe ich immer das geschrieben, was ich will.
Bleiben wir mal bei dieser Traurigkeit, weil wenn man sie hört, dann hört man ja, dass sie, oder auf mich jedenfalls wirken sie ja eher optimistisch, wie eine, die an den Menschen glaubt. Das kommt ja auch immer wieder in den Liedern vor. Passt das zusammen, dieses an die Menschen zu glauben und gleichzeitig diese Traurigkeit?
Ich glaube schon. Ich liebe die Menschen. Deswegen bin ich gerade jetzt in dieser Pandemie so traurig, wie sie miteinander umgehen.
Wenn Sie das so sagen, dass Sie das eben auch auf heute beziehen, also die solche Lieder, Sie haben also beispielsweise ein Lied gehabt, das heißt Traurig bin ich sowieso. Da geht es auch irgendwie um das Recht auf Traurigkeit. Ja. Wenn Sie so auf heute gucken, auf unsere Gesellschaft, erlauben wir uns traurig zu sein?
Ich glaube, es wird nicht geschätzt, wenn jemand traurig ist. Darum halten sich die Menschen wahrscheinlich mehr daran, nur wütend zu sein, ohne traurig zu sein. Ich glaube, das ist nicht erwünscht.
Aber Sie haben es immer ausgesprochen.
Ja, wenn ich traurig bin, muss ich das auch sagen dürfen oder schreiben und singen dürfen.
Unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, Bettina Wegner. Wir hatten ja gerade vorhin darüber gesprochen, obwohl Sie den Westen kannten, so ein Loch entstanden ist, als Sie dann ausgebürgert waren, also sich damit befassen, die Heimat verloren zu haben und so. Wie war denn eigentlich der Mauerfall für Sie? War der mit Wehmut oder mit Hoffnung verbunden?
Der war mit Erleichterung verbunden, weil ich jetzt nicht mehr die war, die gegangen ist, sondern alle sind gegangen oder durften gehen. Und das andere war, ich weiß nicht, woher das kommt, wie ein Stück von einem selber weg, vom eigenen Körper. Also ich bin ein sehr somatischer Mensch und ich lag im Krankenhaus, als die Mauer fiel. Und ich war froh, da musste ich das Getümmel nicht ertragen. Vielleicht wäre ich da verrückt geworden, ich weiß es nicht.
Also eben nicht nur Erleichterung, sondern auch dieses...
Auch nicht Trauer. Um diese Gesellschaft, um diese Regierung habe ich nun wirklich überhaupt kein Stück Trauer empfunden. Aber ich habe auch gedacht, in dieser kurzen Zeit der Wende, das könnte was werden.
Also Hoffnung hatten Sie da schon?
In der Zeit der Wende. Ich habe keine Ahnung von Ökonomie gehabt. Man muss sagen, das war einfach blauäugig. Obwohl ich braune Augen habe, hatte ich da mal kurzzeitig blaue. Ich habe gedacht, kann was Tolles werden. Tja, wenn alles kaputt ist. Und insofern war es existenziell ein Stich, aber auch eine Erleichterung, dass jetzt alle weg sind.
Was ist denn dann eigentlich an Themen? Welche Themen kamen dann nach 89? Was kam so in den 90er Jahren? Was waren dann so Ihre Themen?
Auch nochmal, dass es unterschiedliche Deutschländer gibt.
Deutschländer.
Ja, weil man hat sich bis heute nicht daran gewöhnt. Man sagt nicht, in Berlin sagt man nicht, ja, der, wenn der aus Stuttgart kommt, ja, dann sagt man nicht, der ist ein Westdeutscher, sondern es wird aber immer noch gesagt, die Ostdeutschen.
Ja.
Die Ostdeutschen nach 30 Jahren.
Hätten Sie das gedacht?
Nee.
Und was können wir machen? Also jetzt, es ist ja schon mehr als eine Generation.
Ja, ich weiß nicht, was man da machen kann. Vielleicht die Jungen, für die, also die jetzt 18, 20 sind, spielt es dann vielleicht keine Rolle. Aber auch solange es in der Presse immer noch kommt, dass die Ostdeutschen da und wir müssen uns jetzt mal kümmern, was haben wir falsch gemacht, Ich weiß nicht. Also ich denke, die jetzt 20 sind, die haben das Problem nicht mehr.
Bleiben wir mal bei denen, die jetzt 20 sind. Ihre Songs sind ja in ganz anderen Zeiten geschrieben. So Zeilen wie: Irgendwann einmal kann es sein, dass man vergisst, was Recht und Unrecht ist. So eine Zeile von Ihnen. Dass man vergessen hat, wie ein Mensch leben muss und hat es doch gewusst. Werden die heute noch verstanden?
Wenn man zuhört, ja.
Sie machen also ja Konzerte, kleine Konzerte machen Sie ja.
Ja, ich mache auch größere.
Wie reagiert das Publikum heute?
So wie damals.
Ja?
Also ich denke, Recht und Unrecht gibt es immer noch. Und dass Leute sich sagen, naja, jetzt bin ich in der Ausbildung, jetzt bin ich mal ein bisschen ruhig und kritisiere nicht. Wenn ich dann nachher im Beruf stehe, dann kann ich mal sagen, und dann haben sie es vergessen. Irgendwann haben sie es vergessen. Mhm. Ich denke, dass die jungen Menschen das genau wie die Alten verstehen.
Jetzt haben Sie gerade vorhin gesagt, irgendwie, dass manche Leute gar nicht mehr oder Junge nicht wirklich sagen, dass sie jetzt gerade eine Liedermacherin gehört haben, weil das nicht cool ist. Wie sehen Sie das so, also mit den Liedermachern? Es gibt ja viele deutsche Liedermacherinnen. Mhm. Beobachten Sie die?
Ja, klar. Also beobachten tue ich sie nicht, aber ja, ich gucke in YouTube.
Ja. Also Sie sind auf dem, Sie hören das.
Ja, ich höre die meisten wollen auch nicht Liedermacher genannt werden. Aber das war schon vor 40 Jahren so oder vor 30. Da war man dann eben Singer-Songwriter. Das war erlaubt, obwohl das gleiche Wort ist, fast. Mhm. Also, meine Güte, Liedermacher sagt einfach nur aus, einer macht seine Lieder selber und singt sie.
Ja. Sie machen Ihre Lieder nicht mehr selber, beziehungsweise nein, Sie schreiben nicht mehr.
Nee.
Warum nicht?
Weil ich alles gesagt habe. Also, ich habe 2 Lieder noch geschrieben. Als meine Mutter 90 wurde, hat die ganze Familie gefragt, oh, was wünscht ihr dir denn jetzt? Und sie hat zu mir gesagt, sie wünscht sich, dass ich ein Lied schreibe. Und dann habe ich für meine Mutter ein Lied noch geschrieben. Das ist das Lied, was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt.
Ah.
Und wir hatten einen kleinen Menschen in der Familie, einen Großneffen von mir, Vincent, der mit Zellweger-Syndrom auf die Welt kam, wo die Ärzte gesagt haben, der wird höchstens ein halbes Jahr. Und der Vincent, der hat 2 Jahre für uns durchgehalten. Und für den habe ich auch noch ein Lied geschrieben. Und alle anderen Sachen, die mir als Probleme heute aufstoßen und ich will anfangen, darüber zu schreiben, merke, ich habe ich schon beschrieben und kann nur schlechter werden.
Aber Sie singen noch. Sie geben Konzerte.
Ja.
Sie haben jetzt, glaube ich, im Sommer. Also
im September habe ich in Dresden im Theater und in Görlitz in einer schönen, neu gemachten Synagoge gesungen.
Und in diesem Sommer, also der jetzt irgendwann dann ja auch kommt und hoffentlich nicht mehr ganz so Corona-belastet ist, haben Sie auch Projekte vor?
Ein Projekt habe ich.
Neu-Hardenberg.
Ja. Da macht der Klaus Hoffmann seit Jahren so ein Treffen. Da treffen sich dann Liedermacher. Und diesmal bin ich auch eingeladen. Und freue mich sehr, es ist im August, wird dann hoffentlich lockerer sein.
Ja, das hoffen wir mal sehr.
Ja, die Sonne soll kommen und es wegbrettern, die doofen Viren.
Liedermacherin Bettina Wegner hat mal ein Lied geschrieben, in dem sie sich Gedanken gemacht hat darüber, wie es ist, alt zu sein. Und da kommt drin vor, ich spare auf ein schönes Grab. Was ich gesungen habe, ist vergessen. Wenn ich mich in Schaufenstern, wie im Spiegel sehe, weiß ich, in ein paar Jahren bin ich alt. Mensch alt. Frau Wegner, wie ist es denn jetzt, über 70 zu sein?
Ja, ich bin jetzt Mensch alt. Mensch, ich bin jetzt alt. Ja, es ist eigentlich so, dass ich manchmal in einer Kaufhalle, im Supermarkt
übersetzt?
Ja. Dass ich aufpasse, dass ich nicht die Schlange, dass ich ganz hastig werde, um einzupacken, damit die nicht länger warten muss. Ach. Noch gelingt mir das, obwohl nach der Hand-OP die rechte Hand nicht mehr so richtig zu benutzen ist. Ja, diese ganzen Altersgebreste, die habe ich inzwischen alle. Mhm. Und ich bin auch manchmal durcheinander. Also, ja, bestimmte Sachen sieht man nicht mehr durch. Ich kann ganz schwer S-Bahn fahren. Ich fahre dann öfter in die verkehrte Richtung. Aber es gibt Menschen, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, als alte Schabracke, Wenn du freundlich an Menschen rangehst und sagst, Entschuldigung, können Sie mir mal sagen, wo es hier lang geht oder wo ich jetzt hin muss, die sind immer freundlich. Man muss freundlich miteinander sein, verdammt.
Das ist sehr schön. Man muss freundlich miteinander sein, verdammt. Passt wunderbar zusammen. Sie haben sich jetzt alte Schabracke genannt. Wenn Sie Ihr Leben so komprimiert wie in dem Film Bettina sehen, wenn Sie sich so jung hören, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
J, war ich mal jung. Und ich habe den Film einfach angeguckt und den Film gesehen. Hm. Ich war da nicht so sehr auf mich.
Ach, das waren Sie dann gar nicht?
Nee, also auf mich habe ich da nicht so viel geguckt. Natürlich habe ich mich gesehen. Und ich habe zum Beispiel vergessen, da ist eine Szene, da muss ich 15, 16 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. Da durfte ich noch, da war ich noch nicht politisch aufgefallen. Ich weiß nicht, wer, wo, wann das stattgefunden hatte.
Da waren Sie in so einem Club eingeladen, ne? Haben da gesungen.
Keine Ahnung. Mhm.
All diese Bilder können jetzt viele
Leute... bei dem Film, und das passiert mir wirklich ganz selten im Leben. Ich habe immer so lachen müssen bei diesem Mauerpark, da sind zwei Zimmerleute. Und der eine merkt,
wackelt,
dass die Kamera auf ihn gerichtet ist und stellt dann sich hin wie ein Model und macht solche Bewegungen. Der war so süß. Ich musste so lachen, ich konnte kaum aufhören. Also ich habe mehr auf den Film geguckt und der Gedanke, meine Güte, warst du jung.
Also der Film über Bettina Wegner heißt Bettina und ist vom Filmemacher Lutz Pennert und läuft jetzt gerade auf der Berlinale zum Beispiel am Sonntag, auch am nächsten Montag. Und am Samstag, den 19. Und dann kommt er auch irgendwann in die Kinos.
Am 19. Mai, habe ich gerade erfahren.
Am 19. Mai, das kann man sich jetzt gleich notieren. Dankeschön, Frau Wegner, für das Gespräch hier.
Ich danke euch auch.